Bestseller-Autor. Er ist Instagram-Star, würde ich sagen. Michael Nast ist heute Teil der Show. Hallo.
Hallo.
Traditionell fragen wir auch dich, wie du dir deine eigene Lebensabschiedsfeier vorstellst.
Dann sind halt diese Menschen da unten, diese Massen, wenn die kommen sollten. Und wir würden dann die Asche einfach vom Fernsehturm oben von der Kuppel sozusagen runterstreuen in die Masse. Das Interessante ist ja eigentlich auch mal generell die Frage, wie viele Leute überhaupt zu meiner Beerdigung kommen würden. Wer kommt, also welche Personen, von denen man das erwartet hätte, wahrscheinlich, das ist vielleicht das Interessante, dass da Leute kommen, von denen man das gar nicht erwartet hätte, die man dann vielleicht nochmal neu bewerten würde oder so.
Also Micha, jetzt mal ganz kurz, ne? Ohne Mist. Das ist doch völlig egal. Die Leute, die dich lieb haben, jetzt zu Lebzeiten, die würden zu deiner Beisetzung kommen. Leute, die dann kommen, mit denen du lange nichts zu tun hattest, die nur zu deiner Beisetzung kommen, die sind doch richtig hart egal.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Sissy Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Jan Edler, du bist wieder im Anzug ins Podcaststudio gekommen heute.
Ja, das ist richtig.
Das heißt, du kommst von der Kirche.
Ja, das ist auch richtig.
Wie war dein Tag?
Der war erstaunlicherweise gut. Ich habe das Regenwetter genossen und
auf dem Friedhof?
Auf dem Friedhof, ja. Ich war auf zwei Friedhöfen gewesen. Und hatte eine Trauerfeier, wo ich selber gesprochen habe. Und eine stille Beisetzung, die zwar an sich ein bisschen traurig war, weil die wollten halt nichts. Und
die wollten halt nichts, musst du erklären.
Na, die wollten halt nichts. Letztendlich war es eine stille Beisetzung auf der Gemeinschaftsanlage. Mhm. Ohne Musik, ohne Blumen, ohne alles. Und ich habe dann halt kurz vorher gefragt, da kann ich nochmal ganz kurz wenigstens was Allgemeines sagen, dass es nicht ganz so still ist. Und wenn man nochmal kurz was sagt, hat das noch einen würdevolleren Rahmen als ohne.
Was glaubst du, warum Leute sich dafür entscheiden, das ohne alles zu machen, wie du es nennst?
Sicherlich gibt es auch persönliche Hintergründe, das auf jeden Fall. Mhm. Es gibt natürlich auch finanzielle Hintergründe, aber wenn ich dann den Angehörigen sage, hier, ich berechne ihnen dafür nichts, ich würde halt nur, wenn es in ihrem Sinne ist, auch noch was sagen. Manche haben auch schon zu mir gesagt, nee, wir möchten wirklich gar nichts. Und dann
weiter nachgeboren.
Nee, dann habe ich natürlich nicht, um Gottes Willen.
Ich stelle mir jetzt gerade so eine Lebensabschiedsfeier vor, an so einem grauen Tag im Regen. Hat auch irgendwie so was Filmisches, ne? Hat irgendwie auch was Schönes.
Das auf jeden Fall. Na, zumal der Friedhof halt auch, ist ja so ein schöner naturnaher Ort mit Vögelzwitschern. Der Regen, der plätschert auf die Blätter und das hat ja so eine ganz eigene Geräuschkulisse. Und irgendwo hat Regen ja auch, weiß ich nicht, sowas Reinigendes. Ne? Man kann natürlich auch sagen, ja, hier, der Himmel weint, sagen ja auch manche.
Und damit herzlich willkommen zu Radieschen von unten, eurem Podcast, der den Tod ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken soll.
ARD.
Hallo Jan Edler.
Hallo Sissy Metzschke.
In dieser Folge ist Erfolgsautor Michael Nast noch zu Gast, aber vorher geht es natürlich erstmal um euch. Ihr kommt immer zuerst bei uns und auch eure Fragen. Moment, ich muss die mal kurz holen von hier drüben.
Fragen an den Tod.
Und zwar hat MXLLI-RR geschrieben. Ich weiß leider, weiß nicht mal, ob es eine Frau oder ein Mann ist, aber es tut auch gar nichts zur Sache. Interessiert sich für unsere Erfahrungen mit unangenehmen Trauergästen, Klammer auf, Verhaltens-No-Gos. Das fand ich irgendwie eine sehr coole Frage, die kam über Instagram rein. Hm. Jan Edler, deine Erfahrung mit unangenehmen Trauergästen?
Vielfache Erfahrungen mit unangenehmen Trauergästen. Letztendlich kommt es ja natürlich immer darauf an, in welcher Geschäftsbeziehung die gerade auch zu mir stehen, ob das die Angehörigen sind, die Auftraggeber sind oder ob es irgendwelche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, störenden Zaungäste sind. Also ich habe es auch schon erlebt als Bestatter, dass sich komplett fremde Menschen in Trauerhallen reingesetzt haben.
Warum?
Weil sie zuhören wollten, weil sie dabei sein wollten, weil sie zugucken wollten. Ich kenne auch eine Geschichte, das war mal eine Rednerin, die hat sich dann einfach überall mit reingesetzt, um zu hören, wie die anderen Redner sprechen.
Ach so, aber so ein bisschen auch kann ich das nachvollziehen.
Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen komisch. Nicht. Ja, letztendlich ist eine Trauerfeier eine öffentliche Veranstaltung, das muss man dazu sagen.
Ich sag dir was, meine Mami, ne, ich liebe sie sehr, hat auch bei einer Beisetzung, auf der ich gesprochen habe, gesagt, mich würde das so interessieren, jetzt hast du so lange an der Rede gearbeitet. Meinst du nicht, ich kann da hinkommen? Da habe ich gesagt, nee Mami, ich glaube, das geht nicht. Und sie wollte noch mit meiner Tante zusammenkommen. Da habe ich mir die beiden so vorgestellt, wie die zu dieser Beisetzung kommen, ne, obwohl sie den Verstorbenen gar nicht kannten. Und dann war es so voll und es waren so viele Leute da und sie wollte danach alles wissen, wie es gelaufen ist und die Rede am liebsten hören, so, weißt du. Und dann habe ich so gedacht, hätte ich es doch erlauben sollen, aber war richtig, ne, das nicht zu erlauben.
Ja, also
jetzt, wenn du es aufzählst als jemand, der als, was haben wir gesagt, unangenehmer Trauergast gilt, dann ist vielleicht richtig so.
Ja, unangenehmer Trauergast. Ich glaube, viel wichtiger ist, ob diejenigen oder derjenige stört. Ne? Mhm. Also eine Trauerfeier zu stören steht auch unter Strafe. Es kommt, wie gesagt, immer drauf an, wie der oder diejenige sich verhält. Letztendlich, wenn man einfach nur dabei ist, weil ihn das interessiert oder weil man vielleicht denjenigen doch von dem mal gehört hat, wenn es zum Beispiel eine örtlich regional berühmte Person war oder beziehungsweise einfach nur eine bekannte Person aus der Stadt, dann ist das ganz klar. Dann sind natürlich meistens stehen hinten welche, die vielleicht die Familie nicht kannten.
Aber die wollen vielleicht ihre Anteilnahme auch
die
einfach bekunden,
ne? Die wollen vielleicht
auch
ihre Anteilnahme. Natürlich, es ist halt auch jeder hatte vielleicht auch ein eigenes Gefühl dazu.
Weißt du, wenn ich an unangenehme Trauergäste denke, dann denke ich eher so an Leute, die ihr Handy zu spät ausmachen oder so rumkramen oder...
Noch besser, die rangehen werden da drauf.
Nein, das gibt's nicht. Nein, das gibt's nicht, glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Hast du erlebt?
Ich kann jetzt nicht.
Schwör, dass du das erlebt hast.
Ich schwör, dass ich es erlebe. Also... Das Komische ist ja, wenn man daran denkt, die gerade als Redner die Trauergäste darauf hinzuweisen, dass sie das Handy ausmachen und sich dann denken, ach, die werden da doch schon alle dran denken. Genau dann passiert es nämlich meistens. Manche Trauerredner machen es, manche Bestatter machen es auch. Ein sehr netter Satz ist zum Beispiel, ich werde sie nachher noch daran erinnern, ihre Handys wieder anzuschalten.
Ah, gut. Ja, elegant.
Sehr elegant, sagt eine Rednerkollegin meistens von mir. Ansonsten unangenehme Trauergäste, ja. Also auf dem Friedhof sollte ja meistens kein Fahrrad gefahren werden. Das Fahrrad gefahren wird von manchen. Wäre mir jetzt theoretisch egal, aber wenn sie jetzt genau auf den Trauerzug zuhalten und Angsthase spielen mit dem Urnenträger oder an einem Grab vorbeifahren, wo gerade jemand beigesetzt wird. Ich hatte das gestern bei einer Trauerfeier, da standen wir am Grab. Da kam gerade aber auf der anderen Seite der Hecke ein Vater zu dem Grab seines Sohnes und der begrüßt seinen Sohn anscheinend immer, wenn er zum Grab geht. Und er hat gesagt, hallo, so und so. Und ich habe das gehört und habe mir so gedacht, okay, was machst du jetzt? Der fängt jetzt hoffentlich nicht an, mit dem zu sprechen. Hat er aber. Und ich habe dann aber gerade noch ein paar letzte Worte sagen wollen an der Grabstelle, damit der Urnenträger die Urne dann beisetzen konnte. Ich musste sowieso laut sein, weil es sehr viele Trauergäste waren. Habe dann laut angesetzt und da hat der Mann das dann schon verstanden und hat dann sich kurz zurückgezogen. Aber ja, also es gibt's vielfach.
Was du so erlebst. Also, lieber MXLII-RR, du merkst schon, da könnten wir eine ganze Folge zu machen, aber ich hoffe, das reicht erstmal als kleinen Einblick in die unangenehmsten Trauergäste, die Jan Edler so begegnet sind in letzter Zeit. Jan, wollen wir ihn dazu holen?
Ja, sehr gerne.
Ah, wir freuen uns beide. Ich weiß gar nicht, wer von uns beiden sich mehr freut auf den heutigen Gast. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte nicht gedacht, dass er zusagt, als ich ihn gefragt habe. Aber er hat gleich gesagt, oh, das ist ein spannendes Thema. Da will ich nicht nur einen Ton rüberschicken, da könnt ihr mich direkt mal einladen. Haben wir gemacht. Ladies and Gentlemen, er ist Bestseller-Autor. Er ist ja mittlerweile auch ein kleiner Instagram-Star, würde ich sagen. Michael Nast ist heute Teil der Show. Hallo.
Hallo. Ich bin sehr froh, dass ihr euch Zeit für mich genommen habt. Hi. Weil ich das Thema, also das Thema im Vorgespräch genannt hast, weil fand ich das ja sehr interessant.
Das freut uns sehr. Jan hat direkt die erste Frage an dich.
Oh, so schnell.
Darf ich Michael sagen?
Gerne.
So, das war nicht die erste Frage.
Sissi sagt Herr Nast und du sagst bitte Michael.
Herr Nast.
Mit mir. Nein.
Michael, hast du Angst vor dem Tod?
Naja, das ist, ich denke schon. Also, aber das äußert sich jetzt, also wenn ich jetzt mal so analytisch rangehe, würde ich eher sagen, da stehe ich der Sache so ein bisschen, na, emotionslos ist das falsche Wort, aber es ist nicht, ich habe nicht total die Angst davor. Ich weiß, dass das irgendwann passieren wird und das ist halt so. So läuft das Leben ab. Aber es gibt dann natürlich andere Momente, in denen ich zum Beispiel, ich hatte das mal, da hatte ich irgendwie mal beim Duschen sozusagen so ein bisschen Blut gespuckt. Und da ging es natürlich richtig los, wirklich total panisch. Da hat man auch mal so gemerkt, was die Psyche eigentlich sozusagen mit der Physis dann macht. Ja, da dachte ich wirklich, ich habe jetzt irgendwie Lungenkrebs und war dann völlig fertig. Und dann bin ich dann zum HNO-Arzt und die haben gesagt, naja, da ist hier oben was geplatzt. Also das ist gar nicht, Lungenkrebs fängt anders an. Also das, da hast du schon eine Vorgeschichte. Aber in dem Moment habe ich natürlich eine absolute Angst gespürt, ja, davor. Und insofern ist es immer interessant, in der Theorie ist man immer so abgeklärt und wenn man dann in die Situation reingeht, in der Realität, dem ausgesetzt ist, so einem Gedanken mal, dann ist das natürlich eine völlig andere Sache. Ist wie in der Liebe. Meister der Theorie, Versager in der Praxis.
Hast du irgendwas anders gemacht, nachdem du rausgefunden hast und nachdem die Ärzte dir gesagt haben, Herr Nast, Sie können sich entspannen, ist gar nichts Schlimmes. Aber war das wie so ein kleiner Wachrüttler, wo du dachtest, oh, so schnell könnte es theoretisch gehen? Nehmen wir mal, also man hat das ja automatisch im Kopf, ne? Es hätte ja auch eine Diagnose sein können. War es ja aber zum Glück nicht.
Genau.
Bist du anders in die nächsten Tage gegangen? Hast du da aus jedem Tag ein bisschen mehr rausgeholt?
Nein.
Scheiße.
Das ist, es klingt jetzt, nee, es ist halt wirklich mal so, heutzutage ist ja so die Zeit, in der die Leute wenn irgendein Symptom da ist, erstmal ihr Handy oder ihren Rechner in die Hand nehmen und nach Symptomen googeln. Und das ist natürlich total kontraproduktiv, wissen wir alle, obwohl wir es trotzdem weiterhin machen. Aber ich weiß, ein Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin kann das so auflösen, ja, das Beruhigende einer kompetenten Person sozusagen. Und der hat dann gesagt, naja, da ist was geplatzt. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich weiter, wie ich bisher sozusagen gelebt habe. Ja, nee, aber ist keiner weg. Also das ist ja dann eigentlich nur, dass man halt wirklich von einem kompetenten, professionellen Menschen sich immer beraten lassen sollte in solchen Fällen. Ne?
Jan hat ja gefragt, ob du Angst vorm Tod hast. Das hat ja mehrere Ebenen. Ne? Es geht ja nicht zwangsläufig um den eigenen Tod, sondern vielleicht auch um den Verlust eines geliebten Menschen. Macht dir das ein bisschen Schiss?
Stimmt. Das ist tatsächlich so, also sowas, zum Beispiel habe ich einen sehr engen Kontakt zu meinen Eltern und ich habe, wenn ich darüber nachdenke, dass die sozusagen nicht mehr da wären, könnte ich mir, wie gesagt, analytisch-intellektuell sagen, vom Intellekt her sagen, okay, ich habe mir eigentlich nichts vorzuwerfen, weil ich habe sie so oft gesehen, wie es ging. Also ich würde, wenn jemand stirbt von den beiden, würde ich nie sagen, oh Gott, hätte ich sie bloß mehr gesehen. Das machen ja immer ganz viele, ja, die dann sozusagen sagen, ach, hätte ich mich mal getroffen. Ich habe das gemacht. Also ich kann jetzt sozusagen mir da gegen nichts vorwerfen. Aber ich glaube, es wäre ganz schlimm, weil es wirklich auch eine Anlaufstelle sind, die beiden für mich. Ja, also ich sehe die einmal die Woche mindestens, vor allem mit dem Fahrrad hin oder so. Und das wäre schon, da würde was wirklich krass wegbrechen. Und ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Muss ich ehrlich sagen.
Nicht nur Alltagsroutinen, du würdest halt generell schon was vermissen, oder?
Na, es wäre ein Teil des Lebens, was wegbrechen würde. Ein Teil des Lebens, das ganze Leben, was mein ganzes Leben lang da war. Und das ist halt krass, ne? Also.
Musstest du noch nie jemanden gehen lassen?
Also meine Oma ist gestorben, schon lange her, 2004, vor 20 Jahren. Ja, also da habe ich auch geweint oder so, aber das hat mich, muss ich gestehen, gar nicht so. Es war eine nette alte Dame, aber wir hatten nicht so Zugang zueinander einfach, ja. Also war eine liebe, die übrigens, meine Oma hieß interessanterweise genauso, die hieß Charlotte Ritter, also von meiner Mutter, die Mutter. Und genauso heißt die weibliche Hauptfigur in der Serie Babylon Berlin. Das fand ich ganz witzig.
Fun Fact.
Und das hat mich schon getroffen irgendwie, aber jetzt nicht so krass. Aber ein guter Freund meiner Eltern, der ist mit 74 gestorben. Und das war ganz interessant, weil der ist gestorben und dann war das irgendwie doof. Also komisch, ganz komisches Gefühl für mich, ja. Und dann bin ich auf die Beerdigung und dann stand das Foto von ihm. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass dieser Mensch nicht mehr da ist, sozusagen. Und das war aber so krass, weil du hast dieses lächelnde Bild gesehen. Und das war eine krasse Erfahrung.
Ey, ich sag dir was, dieses Bild, was du gerade angesprochen hast, dieses jemand ist nicht mehr da, das klingt so banal. Ich sag zu Jan so häufig, wenn ich auf dem Friedhof bin und lese auf dem Grabstein meiner Großeltern die Namen, ne, und es bekommt jedes Mal, kriege ich so gefühlt von der Realität eine geklatscht, weil ich immer denke, krass, die sind ja wirklich nicht mehr da. Also die sind, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das bringt mich völlig aus dem Konzept, jedes Mal aufs Neue. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Ich war letztens auch auf einer Beisetzung von einem jungen Freund, der sich das Leben genommen hat. Und ich habe gedacht, jetzt ist der weg. Also der kommt, weißt du, was ich meine? Ich kann das Konzept von Endlichkeit immer noch nicht begreifen, sozusagen. Es ist ganz komisch, obwohl wir damit so viel zu tun haben. Ist es bei dir besser geworden, Jan? Du arbeitest damit ja jeden Tag.
Ja und nein. Also letztendlich sehe ich das auch als vielleicht auch eine Art Schutzfunktion. Mhm. Also ich meine, ich denke mir zum Beispiel auch, meine Großeltern sind noch irgendwie bei mir oder die haben mich ja geprägt in meinem Aufwachsen und dadurch sind die ja noch bei mir. Aber das richtige Bewusstmachen, ich habe die auch immer wöchentlich besucht und ich erinnere mich immer noch an das Essen von denen und solche Sachen, an Gerüche, aber dieses richtige Begreifen, dass man die nie wieder sieht, das weiß nicht, das will man sich vielleicht auch gar nicht eingestehen.
Glaubst du irgendwas in die Richtung, irgendwas Überirdisches?
Religiöses? Nein, also ich habe sowieso meine Probleme mit Religion, also mit organisiertem Glauben.
Wir haben hier in diesem Podcast eine Rubrik, die heißt, oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da nur rein? Die ist ganz neu jetzt in der dritten Staffel und in vielen Folgen erklären uns quasi Menschen aus den großen Weltreligionen, was es damit auf sich hat in Bezug auf den Tod und was man zu Lebzeiten möglicherweise tun kann, um dann nach dem Ableben für sich das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Wir haben schon über das Christentum gesprochen, wir hatten schon einen Imam in der Sendung und jedes Mal sagen Jan und ich, wir wünschten, wir würden glauben, weil wir merken, wie sehr das Leuten Halt geben kann. Wir glauben aber beide leider gar nicht. Deswegen die Frage an dich, glaubst du?
Also ich glaube eher so, also das ist wahrscheinlich eher was Physikalisches, also dass es gewisse Energien halt gibt, also die dann einfach umgewandelt werden. Aber das ist nicht irgendwie eine Seele oder irgendeine, es ist so, als würde, ist ja so, wenn man stirbt und wenn im Wald irgendwie ein Tier stirbt, dann fangen sofort die Insekten an, das sozusagen aufzufressen oder sozusagen, das wird ja dann sozusagen in Energie umgewandelt, als würden wir was essen. Also so sehe ich das, ja. Aber man muss eine Sache, das ist jetzt in letzter Zeit, immer öfter beschäftigt mich das, also generell die Frage des Bewusstseins. Warum sind wir, was ist da passiert, dass wir uns selbst sozusagen bewusst sind und unserer Endlichkeit auch bewusst sind? Das ist ja letztendlich, wir sind die einzigen, also nicht Instinkt, also instinktgetrieben, rein instinktgetriebenen Leben, die Menschen sozusagen führen. Und die wissen, sie werden sterben. Das wissen die anderen Tiere oder das wissen ja andere Lebewesen, soweit wir es zumindest wissen, wissen die das ja nicht. Und das ist ja der Unterschied, ne? Wir sind uns selbst bewusst. Und das ist so eine Frage, was ist das, was ist der Sinn? Also es ist ja letztendlich, leidet man ja mehr durch das Bewusstsein, als dass man sozusagen, also selig sind die geistig Armen, ja, also es ist eigentlich, es gibt ja Leute, die sagen, das ist eine Fehlprogrammierung oder so, ja, dass wir plötzlich so ein Bewusstsein haben. Ich meine, wir können natürlich alle diese technischen Sachen und Technologien und diese ganzen Ideen oder Philosophien und so weiter machen. Jetzt ist die Frage, ob das gut für den Planeten ist, was wir hier die ganze Zeit anstellen mit unserem Bewusstsein. Ja, also das ist aber so eine Sache, da frage ich mich schon, also beschäftigt mich schon so ein bisschen, aber ich glaube nicht, also Marcel Reich-Ranicki hat mal gesagt, also über Gott, dass er eigentlich so als literarische Figur eine völlig banale Erfindung ist. Also da ist Odysseus viel interessanter oder so, ja. Also das ist einfallslos. Also
ich fasse mal zusammen, du glaubst nicht. Ich wollte mit dir auch gar nicht so viel über
so kann man das auch zusammenfassen. Weißt,
ich hatte so auf Liebe gehofft, Micha. Ich habe mit dir schon so oft über Liebe gesprochen und über dein Unvermögen, beziehungsweise über, du hast ja sehr gute Analysen angestellt, was das angeht. Und ich hatte so gehofft, wir bewegen uns so Richtung, warte mal, Jan, was machst du da?
Ich winke.
Du winkst? Oh ja, Moment, Jan möchte was sagen.
Es hat ja Sissi letztendlich auch schon gesagt, dass wir natürlich auch nicht glauben und beziehungsweise nicht so einen Glauben haben, der uns Halt gibt. Aber vielleicht ist es ja auch genau diese Sache, die Religionen uns natürlich auch voraus haben. Also wodurch in Situationen, wo du traurig warst, wodurch hattest du deinen Halt wiederbekommen? Wie bist du in deinen Alltag wieder gestartet?
Naja, ich muss mal überlegen, wann bin ich mal aus der Bahn geworfen worden? Ich habe als Produkt immer noch, ich bin ja Generation X sozusagen, also Produkt der Leistungsgesellschaft, habe ich auf Selbstverwirklichungsbasis natürlich dagegen gearbeitet oder mich dagegen selbst verwirklicht sozusagen. Also ich habe, im Punkrock sagt man irgendwie so, jeder ist sein eigener Gott, weil die ja auch nicht an Gott und so glauben und so bin ich damit umgegangen. Also wenn mich was aus der Bahn geworfen hat. Ein Tod ist eine andere Sache, weil ein Tod ist, also wenn jemand gestorben ist, na, da kannst du ja nichts dran ändern. Also da hast du ja kein Verschulden dran, ja. Also ich weiß, als meine allererste Liebe mich verlassen hat, da war ich wirklich ein halbes Jahr am Boden zerstört, obwohl sie hatte allen Grund. Also aus der heutigen Sicht kann ich sagen, sie hat alles richtig gemacht. Aber da habe ich halt, ich habe dagegen gesagt, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch und habe, glaube ich, auch ein Dreivierteljahr gebraucht, dass mich das nicht mehr beschäftigt hat, aber ich habe mich in die Arbeit gestürzt.
Also du hast dich dagegen gewehrt, dass das wehtut sozusagen.
Ich konnte mich nicht wehren. Ich konnte mich nur ablenken durch Arbeit, durch Party.
Durch andere und so. Frauen.
Alle möglichen. Ja. Nein, gar nicht so andere Frauen. Also weil ich, da war ich gar nicht offen für. Muss ich gestehen. Also es war wirklich hart für mich.
Ey, das ist so krass. Also ich hätte das nie gedacht. Du bist jemand, der so reflektiert ist, der sich so viel beschäftigt mit der Birne und dem Herzen und dem, was dazwischen passiert. Und dann bist du ausgerechnet du bist dann der Typ, der sagt, ja, wenn es mir schlecht geht, da arbeite ich drüber. Da gucke ich einfach nicht hin. Da sehe ich das komplett rational. Ich konnte ja nichts dafür. Weiter geht's.
Nein, das so war das jetzt nicht. Also da war ich ja sehr jung noch.
Ah ja.
Also was heißt sehr jung? Ich war 21. das ist ja.
Ich dachte, jetzt kommt 18 oder so.
Nein, es war die erste längere Beziehung sozusagen. Ich habe da schon gelitten. Aber ich konnte ja nichts machen. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Und ich habe gelitten, aber ich habe sozusagen in meinem Leben weitergemacht. Es gibt eine Platte von einer Band namens Pennywise. Und die heißt The Unknown Road. Und das ist so eine Selbstverwirklichungsplatte, die mich total geprägt hat. Und die habe ich sozusagen, immer wenn mir sowas passiert ist, sowas Krasses, also auch im Leben, so ein Schnitt im Leben, also was Schlechtes, dann habe ich immer so ein paar Songtexte sozusagen vor mich hin gesungen. Und das war immer halt diese Platte eigentlich. Die hat mich da immer sozusagen geleitet. Hört euch die Platte an, super Platte. Auch die Texte, sehr gut. Pennywise, Unknown Road. Und Unknown Road steht natürlich für diese unbekannte Straße, die noch nicht so oft betreten wurde, wie diese ausgetretenen Pfade, die alle gehen.
Von der Platte werden wir auf jeden Fall einen Song auf unsere Songs zum Sterben-Liste packen. Denkst du, dass man über die Beziehungen, die man im Leben führt und die Verluste, die man vielleicht erfährt, auch lernen kann für einen, also mit dem endgültigen Verlust umzugehen besser?
Ich glaube, es kommt auf die Leute an, also die Bedeutung, die diese Leute im Leben hatten. Ich meine, das muss für einen alten Menschen auch ganz krass sein, ja. Wenn die Leute wegsterben, also die Freunde sterben weg, ja, und plötzlich ist man am Ende vielleicht alleine da. Ich glaube, du kannst nie damit umgehen. Wenn sie einen Film sehen oder so, dann sagen sie, auch schon tot. Wenn dann irgendwelche Schauspieler zu sehen sind, auch schon tot. Das ist auch schon krass, aber das ist halt ein Blick, ja. Aber ich muss mal ein ganz anderes Thema anschneiden, weil, also einen anderen Bereich, ja, in diesem Thema. Was für mich aber ganz krass ist, bei dem Thema Tod, ist eigentlich wie sich die Bedeutung verschiebt, wenn ich bestimmte Dinge, die mich extrem beschäftigen, seit Jahren mein Problemhorizont sind, wie unwichtig diese Dinge werden, wenn ich sie in ein Verhältnis zum Tod setze. Ja, also das hatte ich mal, das hatten wir im Vorgespräch schon, da gibt's den Erik Wrede, das ist auch so ein, ich nenne ihn immer so ein Lifestyle-Bestatter, glaube ich, das ist so sein Selbstbild auch so ein bisschen, sozusagen, wir gehen mit dem Tod ein bisschen anders um, und mit dem hatte ich mal zusammen eine Lesung, und ich war nach ihm. Also wir waren so zu dritt, und ich war sozusagen er hat gelesen, danach habe ich gelesen, und er hat dann so das vorgelesen, und da hat er auch wirklich so vorgelesen, wie er sozusagen seine beste Freundin nach dem Tod ihrer Mutter begleitet hat. Und ich stand dann da hinten und ich dachte, wie kriege ich denn diesen Übergang hin zu diesen lächerlichen Luxusproblemchen, die ich hier ständig thematisiere, die mir so wichtig erscheinen, ja. Also das war ein krasses Ding. Und das Krasse war, das fand damals auf so einem Dach statt von der Berliner Kulturbrauerei. Und da war oben noch so ein Türmchen mit so einer Tanzschule. Und da haben so junge Mädchen haben da sozusagen Ballett sozusagen geübt. Und das wirkt, ich hab dann so hochgeguckt, war so über ihm, diese Fenster, über dieser Bühne. Und es wirkte so, als wäre diese Choreografie zu seinem Text. War auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Genau, und dann dachte ich so, okay, jetzt gehe ich auf die Bühne, jetzt mache ich wieder diese pointierten Sachen und diese Lächerlichkeiten. Also in dem Moment habe ich das so gefühlt. Und dann habe ich das aber natürlich gesagt. Also genau das habe ich gesagt, dann als ersten Spruch so. Und dann wurde das durch ein Lachen aufgelöst und dann ging das, ja. Aber es ist schon, es ist krass. Also vielleicht muss man sich wirklich mehr damit mal auseinandersetzen, jetzt nicht im negativen Sinn, um die Bedeutung bestimmter Dinge vielleicht mal klarer zu sehen.
Absolut. Genau dafür gibt es diesen Podcast. Das ist die Idee hinter Radieschen von unten. Okay. Wir sind beide Fan von Erich Wrede. Früher haben wir den immer der Rock'n'Roll-Bestatter genannt. Und der macht auch genau das, was auch uns am Herzen liegt. Also einfach die Menschen ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, guck mal, wenn wir alle drüber reden, dann ist es erstens nicht nur nicht so schlimm, sondern kann uns zweitens auch helfen, denn es betrifft ausnahmslos jeden von uns. Und deswegen wollte ich dich auch fragen, wenn du auf einer Beisetzung bist, ne, bist du jemand, der sich an die klassischen Muster hält? Also stellst du dich an, kommst du in Schwarz, stellst du dich an, kondolierst du, bringst du einen Kranz mit? Was sind so die, oder sagst du, nee, ich weiß nicht, ich mache mich davon einfach so ein bisschen frei und guck, wie sich's anfühlt in dem Moment? Oder bist du da schon sehr fest und traditionell?
Also ich war in meinem Leben auf drei Beerdigungen. Und ich gehe da halt im Jackett hin. Ich füge mich dann eher so ein bisschen, ja. Das Interessante war, dass, also ich rede immer von meinen Eltern, aber da meine ich eigentlich meinen Stiefvater damit, ja, den ich jetzt aber länger erlebt habe als meinen leiblichen Vater. Der ist dann in der 6. Klasse verschwunden. Also kam in meinem Leben von 0 auf 100 dann nicht mehr vor, sozusagen. Und dieser Mann da mit dem Foto, was ich oft von der Beerdigung, was ich davon erzählt habe, da war auch mein leiblicher Vater da, weil das ein alter Kommilitone von ihm war. Und den habe ich aber gesehen zum letzten Mal 89 oder 90 oder so. Ja, vor Gericht, da habe ich ihn gesiezt, da ging es um Alimente, habe ich ihn immer gesiezt. Und da kam, und der kam, obwohl er eigentlich gar keinen Kontakt mehr hatte zu ihm, zu diesem Dieter, hieß er, verstorben, mit dem größten Blumenstrauß der gesamten Hochzeitsgesellschaft. Aber, und dann wurde dann aber auch gesagt, bitte nicht nur Leute, die ausdrücklich zu diesem Essen danach gebeten wurden, die sollen dann da hinkommen. Also er wurde dann praktisch ausgeladen, weil er mit ihm ja nichts mehr zu tun hatte. Aber macht die größte Show dann sozusagen, ja. Naja, aber so bin ich nicht. Nee, ich füge mich dann eher so rein. Also wie die Gegebenheiten so sind. Aber ich kann teilweise, ist schwer, damit umzugehen. Mit so einem bestimmten Pathos, da fliegt mich da immer so ein bisschen linkisch, in bestimmten Situationen aber nur.
Ich kann da absolut relaten mit deinem Vater in dem Fall, weil ich das kenne aus der eigenen Familie und auch von mir. Also die Oma meines Freundes hat, bevor sie gestorben ist, so ein Jahr davor oder so, da wusste man noch gar nicht, dass sie krank ist, hat sie mal gesagt, Kinder, bringt mir Blumen jetzt mit, gebt's mir lieber in die warme Hand, nachher brauche ich nichts mehr so, ne? Und sie gibt uns jetzt auch lieber Sachen. So, immer diese Sprüche, die kennt man ja so aus, auch von früher, ne? Und dann, wenn jemand weg ist und man hat was gut zu machen, das kenne ich wiederum von mir selbst. Als meine Oma dann verstorben war, bei dieser Beisetzung, Micha, ich habe so Gas gegeben, das kannst du nicht vorstellen. Ich hatte Fräsien, ihre Lieblingsblumen, noch und nöcher, alles war voller weißer Fräsien. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, ich hätte sie viel besser begleiten können am Ende ihres Lebens. Und ich habe so ein bisschen verkackt, ganz schön dolle sogar. Und dann macht man das, was dein Vater auch gemacht hat. Man bringt halt den größten Kranz mit und man weiß eigentlich tief drin, weiß man, dass es Quatsch ist, aber einem fällt halt nichts Besseres ein als das. Und ich finde, das sagt es ganz oft. Es kann natürlich auch noch einen anderen Grund haben, aber ich glaube, das, also bei mir war es auf jeden Fall so.
Also bist du jemand, der sozusagen nicht wie ich habe sie genug gesehen.
Nee.
Also ich kann mir nicht vorwerfen. Ja, genau.
Ich habe die auch jeden Tag gesehen. Also immer. Ich
Ach so.
Ja, aber ich habe es im Vergleich zu meinem Opa. Manchmal werden ältere Leute ja auch so ein bisschen garstig am Ende ihres Lebens, ne? Und ich finde, ich hätte weniger garstig zurück sein können. Ich hätte es besser abfedern können und hätte ihr auch, wenn sie so Wünsche hatte, dann hätte ich ihr die vielleicht nicht so viele abschlagen sollen oder keine Ahnung. Ich gehe da halt vielleicht auch ein bisschen härter mit mir ins Gericht.
Ja. Meine Oma, also die hieß wie die Hauptfigur da von Babylon Berlin, die hatte immer sowas drauf. Also das hat sie nicht mit mir gemacht, aber mit meiner Mutter hat es gemacht. Immer wenn anruft, wenn sie, meine Mutter die angerufen hat, hat sie gesagt, rufst du auch mal wieder an? auch wenn sie ein, zwei Tage vorher angerufen hat.
Ja.
Da hat meine Mutter gesagt, tja, ja, das ist dann diese Eigenheiten, ne? Das ist so. Aber da ist dann natürlich immer interessant, woher das, also bis psychologisch kommt, ne? Also das finde ich sowieso bei diesen älteren Leuten, die ja noch auf eine ganz andere Art geprägt wurden als wir, ja, wie die sozusagen, also wie sie geworden sind, wie sie dann sind, ja, also das ist ja, weil auch durch den Krieg und diese ganzen ganz anderen Zeiten und mit ganz anderen Wertigkeiten, werden wir wahrscheinlich gar nicht so erfahren, ne? Habe ich letztens irgendwo, habe ich das mal gelesen, hat einer gesagt, lernen Sie Ihre Eltern kennen, nach dem Motto, und denn mit jedem, wenn ein Mensch stirbt, sterben mit ihm auch seine Erinnerungen. Und das fand ich total krass. Das fand ich richtig krass. Also fragen Sie, sagt er, fragen Sie Ihre Eltern. Und so sehe ich meine Eltern. Ich sehe die auch ein bisschen als Zeitzeugen. Ich erfahre immer noch Sachen, ja. Also so Neuigkeiten aus diesen Zeiten, die auch sehr interessant sind von früher. Ne?
Ich habe auch ganz viel aufgenommen von meinen Großeltern. Habe die am Armbrusttisch ganz oft einfach Dinge gefragt und das Handy mitlaufen lassen und das recorded höre ich mir jetzt manchmal noch an. Ja, na klar.
Aber heimlich, sonst wären sie ja.
Ich glaube, das war okay. Aber traditionell fragen wir auch dich hier in diesem Podcast, wie du dir deine eigene Lebensabschiedsfeier vorstellst.
Prominent sterben.
Gibt's da irgendwas?
Lebensabschiedsfeier nennen wir das jetzt.
Wir nennen das Lebensabschiedsfeier. Also bei Jan und mir heißt es Lebensabschiedsfeier. Du kannst frei wählen. Wie soll gestaltet sein? Wo soll es stattfinden? Was sollen wir anziehen? Was gibt's zu essen oder auch nicht? Sollen wir Reden halten oder eher die Kusche? Was hättest du gerne?
Es gibt zwei Szenarien. Das eine, es gibt in Berlin einen Friedhof, der heißt Dorotheenstädtischer Friedhof. Und auf dem bin ich sehr gerne. Der ist nicht groß, der ist direkt hinter der Charité. Und da, das ist eigentlich so ein Promi-Friedhof, also aber über die Jahrhunderte, da liegt Schinkel, da liegt Brecht, neben ihm seine Frau, weiter hinten seine Geliebten, also ganz krass, Johannes Rau hat sich auf eigenen Wunsch, lag der da, habe ich das nicht verstanden, weil er kein Berliner, oder hat da nicht lange gewirkt, egal, und da sind 200 Leute aus der, also da läufst du durch, Christa Wolf, du siehst ständig Namen, die du kennst, und ich hatte damals noch, als ich noch, das ist vielleicht auch so ein männlicher, so eine Sehnsucht, so eine seltsame Sehnsucht nach Bedeutung, dass ich gesagt habe, ich möchte mal die Bedeutung haben als Autor, dass ich auf diesem Friedhof bestattet werde. Ist ja auch völliger Quatsch, ja. Und das habe ich Erik erzählt, und er meinte, mach ich klar. Das war die eine Idee. Also das wäre dann halt sozusagen auf diesem Friedhof, weil ich das wirklich, da müsste man natürlich, entweder geht man in diese Gemeinde da rein, das ist in Berlin-Mitte, oder ja, man hat so ein Ehrengrab Berlin.
Oder man bringt diese Bedeutung mit Geld mit, geht vielleicht auch.
Ja, weiß ich nicht. Also ich, nee, das würde ich gar nicht gut finden. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Bedeutung da irgendwie erlangen werde. Aber denke ich noch, weiß ich nicht. Und die andere Idee war dann so ein bisschen witziger, dass man sozusagen dann, wenn sehr viele Leute kommen, also bei Dostojewski zum Beispiel waren ja 50.000 da. Bei Stalin habe ich, also Stalin, der ja der Frieden war, laut Eigenaussage, habe ich letztens gelesen, bei Stalin sind 500 Leute gestorben, weil die sich totgedrückt haben, als der gestorben war. Da war das ja alles sozusagen noch nicht so bekannt, diese ganzen Verbrechen. Oder er war halt so ein Held durch diesen Zweiten Weltkrieg, egal. Und da kamen wir irgendwie drauf und dann hat er gesagt, man kann es auch versuchen, dass man sagt, dann sind halt diese Menschen da unten, diese Massen, wenn die kommen sollten, und wir würden dann die Asche einfach vom Fernsehturm oben von der Kuppel sozusagen runterstreuen in die Masse. Weiß also, ich nicht.
Und da, war seine ich, Idee. Und da dachte ich, die Idee von Tom Kaulitz mit der Statue und dem Hengst auf Capri sei ein bisschen drüber. Aber jetzt, ey, danke dafür. Das ist ja eine noch viel geilere Idee.
Ja, aber das Weitere war ja eher so eine, dann aus diesem, so ironisch, wie man immer mehr Bedeutung sich gibt irgendwie. Oder, also es ist ja immer so ein Ding, dass man, wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich will diese Bedeutung haben, dass ich da und da beerdigt werde. Ja, ich habe einen Kumpel, der ist Schauspieler, und der hat gesagt, er freut sich schon total drauf, wenn er dann so stirbt, und dann stehen an diesen ganzen Häusern, wo er mal gelebt, in denen er mal gelebt hat, stehen dann so auf Schildern, steht sein Name oder so. Das findet er ganz toll.
Wow.
Da weiß
crazy.
Ich nicht.
Micha, ja. Bevor die Zeit um ist, pack noch schnell einen Song auf die Songs zum Sterben Playlist.
Mach doch Tester. Pennywise, Tester.
Abschließend hätte ich gerne noch gewusst, wie ordentlich du bist und wie vorausschauend. Also hast du so einen Erwachsenenordner, den wir schon mal besprochen haben bei uns, wo eine Patientenverfügung drin ist, eine Geburtsurkunde, so das ganze Zeug, was man halt so braucht.
Irgendwo habe ich das natürlich, aber jetzt nicht.
Hast du ein Testament?
Also meine Ablage mache ich beim Steuerberater.
Ja.
Und dann habe ich noch mit den ganzen anderen Sachen, das liegt da unten, kann man das sehen, da ganz unten, dieser Stapel.
Ja, ist aber gar nicht so viel.
Ja, das ist dann, was sich so anfällt, was ich nicht wegschmeißen will. Aber mehr habe ich eigentlich nicht. Und sowas habe ich, meine Mutter meinte auch so, ich sollte mal auch ein Testament so mal schriftlich mal was machen, sonst kriegen es die Falschen.
Ich hoffe, ja, du hast so ein bisschen was für uns zurückgelegt, weil die Aktion mit dem Fernsehturm und so, das muss ja auch finanziert werden. Weißt
ja,
du, also das ist ja wie ein Public Viewing, das wird ja dann unten, wir brauchen Absperrungen, Security, ein Getränkestand.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch rein hygienemäßig nicht erlaubt, oder? Wenn man menschliche Überreste auf
ach, das geht schon.
Menge.
Jan, meinst du, das wäre
ja
erlaubt,
gar nicht an,
dass wir die Asche von Micha vom Fernsehturm runterstreuen?
Da müsste ich das Berliner Bestattungsgesetz angucken, aber letztendlich
wahrscheinlich nicht.
Das ist wahrscheinlich nicht. Man könnte es ja vielleicht auch einfach als eine Art Abschiedszeremonie gestalten und sagen, hier symbolisch
ja.
Wird.
Ja, verstehe. Und dann machen wir es doch heimlich in echt.
Dann machen wir es doch heimlich in echt. Keine Ahnung.
Genau, dann müsste es eine andere Substanz
sein. Also wird sich ja dann der Erik Frede drum kümmern.
Ja, der Erik, der wird das machen. Der findet immer ein Schlupfloch, der macht das schon.
Das Interessante ist ja eigentlich auch mal generell die Frage, wie viele Leute überhaupt zu meiner Beerdigung kommen würden. Ja, und also ich glaube, viele würden dann immer sagen, ja, also die würden total nach oben immer die Zahlen setzen. Das ist das Schöne an diesem Roman Tom Sawyer und Huckleberry Finn, da kommen sie ja in die Situation, dass die Leute denken, die sind gestorben, die beiden, und dann kommen sie zu ihrer Beerdigung und heimlich und können sozusagen beobachten an dieser Beerdigung. Und ich glaube, viele würden das ganz interessant finden, aber ich glaube, viele würden auch eher ein bisschen enttäuscht sein, wie viel dann kommt, weil man wahrscheinlich was ganz anderes erwartet hat oder so. Das ist so eine Frage, die ich mir immer stelle. Wie viel würden da überhaupt kommen?
Da würden eine ganze Menge kommen. Ganz
ich weiß, also das ist jetzt nicht total traurig von mir so gesagt, aber das ist halt so eine Frage, ne? Also
ich habe das noch nie.
Mal so,
ich kenne niemanden, der sich damit sehr beschäftigt hat, wie viele Leute zu meiner eigenen Beisetzung kommen würden.
Nein, nicht wie viel, oder vielleicht geht es gar nicht um die Menge, sondern wer kommt.
Ob jemand kommt.
Wer kommt, also welche Person, von denen man das erwartet hätte, wahrscheinlich, das ist vielleicht das Interessante, dass da Leute kommen, von denen man das gar nicht erwartet hätte, die man dann vielleicht nochmal neu bewerten würde oder so. Ne? Also das ist ja, das ist so, als würde man ins Krankenhaus kommen und dann melden sich, das habe ich bei mir zum Beispiel, also oft, also wenn ich mal im Krankenhaus bin, dann melden sich immer nämlich Leute, von denen ich das nie, also so jetzt erwartet habe, weil wir gar nicht so einen Kontakt haben, aber bei denen ist das halt, denen ist das wichtig, dann zu fragen und so. Und bei anderen, bei denen man sich es vielleicht wünschen würde, die melden sich dann halt nicht. Ne?
Also Micha, jetzt mal ganz kurz, ne? Ohne Mist. Das ist doch völlig egal. Die Leute, die dich lieb haben, jetzt zu Lebzeiten, die würden zu deiner Beisetzung kommen. Leute, die dann kommen, mit denen du lange nichts zu tun hattest, die nur zu deiner Beisetzung kommen, die sind doch richtig hart egal. Die haben es offensichtlich zu Lebzeiten nicht für nötig gehalten, dich mal zu fragen, wie es dir geht oder dich anzurufen oder ins Krankenhaus zu kommen.
Es ist ja auch egal. Ja, also es ist ja auch
richtig egal. Oder?
Weil in dem Moment, nee, ich finde das als Gedankenspiel interessant. Nicht, weil mich das
unbedingt verletzt. Ja, du bist ein Gedankenspiel, bist du. Hier, Jan will noch was fragen.
Ich hatte eigentlich nur die Frage, wie groß du deinen Geburtstag feierst. Weil letztendlich, naja, letztendlich ist es ja, ich habe das zum Beispiel, ich habe das voriges Jahr gemacht, also seit vorigem Jahr bin ich irgendwie auf die Idee gekommen. Wir haben uns immer vorgenommen hier bei uns in dem Podcast, dass wie wir unsere, oder uns überlegt, wie wir unsere Lebensabschiedsfeiern gestalten und so weiter. Und ich dachte, das ist doch eigentlich totaler Quatsch, das können wir doch eigentlich jetzt gleich machen. Also habe ich meinen Geburtstag über ein halbes Jahr später gefeiert und habe dann genau das gemacht, was ich zu meiner Lebensabschiedsfeier wollte. Ich habe das Essen gemacht, ich habe gefochten, wir haben die Spiele gemacht, die Leute haben ein bisschen was erzählt, alle so von sich und auch über mich, weil die kannten sich untereinander nicht. Und das ist ja eigentlich, ja weiß ich nicht, das ist eigentlich das Geile daran, das zu Lebzeiten zu machen. Wie denkst du denn darüber?
Ja, das stimmt. Also das ist ein sehr guter Gedanke, finde ich. Also ich glaube, bei mir war es immer so, wenn ich gesagt habe, also ich habe auch schon mal so 150 Mann Geburtstagspartys gemacht, aber das Problem ist, du kannst ja mit dem nicht mal eine Minute sprechen. Und das ist einfach völlig kontraproduktiv. Also es bringt nichts. Also der beste Geburtstag, den ich hatte, war tatsächlich, da waren wir zu fünft in einem, so einem italienischen Restaurant, vier Kumpels und ich. Und das war einfach so ein geiler Abend, dass jeder, das Interessante war, weil ich ja sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Bekanntenkreise habe, die kannten sich alle gar nicht. Also ich habe die dann so ausgewählt, sozusagen, und habe dann angenommen, vielleicht verstehen die sich. Und die haben das so gut, dass jeder, unabhängig voneinander, mir, das halte ich vorher auch noch nicht, eine Nachricht geschrieben hat, dass sie mir für diesen Abend gedankt haben. Und dass es sehr schön war, die anderen auch kennenzulernen. Und das war wirklich ein sehr schöner Geburtstag.
Micha, was trinkst du da?
Tatsächlich Salbei-Tee mit Honig.
Mm. Yummy.
Immer gut für den nervösen Magen.
Wir bedanken uns ganz recht herzlich für deine Zeit. Du hast es fantastisch gemacht.
Ja, ich habe zu danken.
Also Jan, die Idee mit dem Fernsehturm lässt mich ja jetzt nicht los, ne?
Das ist eine wahnsinnige Idee.
Die ist
also eine
gut.
Wahnsinnig gute irgendwie auch. Also
die ist richtig gut.
Ich kann mir das Bild sehr, sehr gut vorstellen.
Der Michael Nast, ne, der macht mich immer ein bisschen fertig, weil das ist einer der reflektiertesten Typen, die ich kenne. Und dann haut der aber so eine Dinger raus, wo ich manchmal denke, krass, wie du im Außen bist, ne? Also allein der Gedanke, wer zu so einer Beisetzung kommt. Ob das jemand ist, mit dem man rechnet oder nicht oder so, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich bin auch sehr oft im Außen, aber das ist selbst für mich zu krass. Wo ich so denke, Hauptsache meine fünf, sechs wirklichen Freunde kommen, weißt du?
Ja, das ist irgendwie, das schlägt irgendwie die gleiche Kerbe, wie wenn man seine Traurede vielleicht selbst aufnimmt, wenn es geht noch als Video und dann mit allen abrechnet.
Hast du schon gehabt? Nee.
Nee, habe ich noch nicht gehabt, das habe ich mal in einem Film gesehen. Ich fand es ja sehr, sehr gut.
Aber dass jemand selbst seine Trauerrede hält, das hast du schon gehabt, oder?
Dass jemand die selber schreibt, ja. Das ist richtig.
Bei Micha könnte ich mir vorstellen, jetzt ist er schon weg, aber dann hätten wir auch mal fragen können, ob er vielleicht ein Audio von sich selber, wo er irgendwas liest oder so, auf seine eigene Beisetzung spielen würde. Hm. Weißt du, Generation beziehungsunfähig, einfach mal so ein Kapitel nochmal zum Besten geben. Nee, ich glaube, das wäre ihm zu albern. Ich glaube, das würde er nicht machen.
Ja, aber ich weiß gar nicht, das ist ja vielleicht auch ähnlich wie bei Musikern, die vielleicht auch nicht unbedingt ihre eigenen Songs.
Ja, hat Philipp Dittberner gesagt in der ersten Folge, gerne ein Musiker, den er schätzt, aber wenn es geht, keine Songs von ihm selber. Da war ich ja fast erleichtert. Das finde ich ja irgendwie gut zu hören, ne? Jetzt haben wir schon wieder ganz schön lange geschnattert. Jede Woche gibt's eine neue Folge Radieschen von unten. Und wenn ihr so am Rumklicken seid in der ARD Audiothek, da hätte ich noch einen kleinen Tipp für euch. Das ist jetzt was, ist nichts für schwache Nerven, möchte ich sagen. Aber es ist wirklich unfassbar gut erzählt und auch sehr spannend gemacht. Und zwar, hast du schon mal das Wort Tripperburg gehört, Jan?
Nee.
Dann ist es auch was für dich. In der DDR war das so ein Ding, da wurden sehr viele Frauen in sogenannte Tripperburgen eingesperrt, unter dem Vorwand, geschlechtskrank zu sein. Und die sollten dort diszipliniert werden. In Halle gab es auch eine, meine Oma hat mir das damals auch erzählt. Okay. Und die Diagnose war sozusagen unangepasst. Weißt du? Und ich finde es so toll, dass sich die Kolleginnen und Kollegen hier vom MDR sich dem Thema angenommen haben und dazu eine Podcast-Reihe rausgebracht haben. Die hat's in sich, aber wer sich traut, klickt sich da unbedingt mal rein. Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg von MDR Next. Jan, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Hast du noch einen schönen Buchtipp oder irgendwas?
Oh, wir können auf jeden Fall das aufnehmen, was der Michael Nast erzählt hat, und zwar
Tom Sawyer
und Huckleberry Finn, genau. Schönes Buch, habe ich auch als Kind sehr gerne gelesen.
Boah, weiß ich gar nicht mehr. Habe ich das schon jemals gelesen? Ich kenne die Figur natürlich, aber ich glaube, gelesen habe ich es nie. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Ihr Lieben, in den nächsten Folgen Radieschen von unten haben wir noch einiges mit euch vor. Zu Gast sein werden unter anderem Jennifer Weist und Markus Kafka, Jazz von den No Angels, Joris wird dabei sein und natürlich weitere Weltreligionen, die wir uns genauer mit euch anschauen. Was glauben die? Was passiert nach dem Tod? Wie kann man zu Lebzeiten das für sich bestmögliche Ergebnis rausholen? Und natürlich weitere Songs zum Sterben, und Platz für eure Fragen haben wir auch noch. Meldet euch gerne bei uns. Instagram ist ein Weg. Ihr könnt uns auch anrufen oder eine E-Mail schreiben. Alle Kontaktdaten gibt's auf mdrjump.de. Jan Edler, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Sissi Metzger.
Bussi auf Bauchi.
Kuss auf die Nuss.
Oh, der ist so schlimm. See you later, Alligator. Na?
Es wird nur unangenehmer.
Radieschen von unten. Ein Podcast von MDR Jump.